euch Jona, das dritte Kapitel, dürfen anzuschauen in unserer Serie «Gott mit uns, radikal barmherzig». Und ich glaube wirklich, dass wir den Heiligen Geist brauchen, heute Morgen, für das Kapitel können zu verstehen, die Fülle da drinnen, weil die 10 Verse, es sind nur 10 Verse, es ist ein kurzes Kapitel, aber die haben es wirklich in sich. Die sind auf der einen Seite sehr ermutigend, die machen Mut, vorwärts zu gehen, auf der anderen Seite aber auch herausfordernd. Und zudem, über dem allem steht, sie sind sehr aktuell. Vielleicht viel aktueller, als wir denken, weil wir finden Prinzipien drin in diesem dritten Kapitel, die ganz viel mit unserer Nachfolge von Jesus zu tun hat. Was es bedeutet, Jesus wirklich nachzufolgen. Und zudem ist das dritte Kapitel oder Jona 3 so aktuell, weil es uns Gottes barmherzige Handeln ganz eindrücklich vor Augen malt, wie Gott barmherzig mit uns Menschen handelt, wie er mit uns umgeht. Und ich würde auch sagen, das ist ja so das, was der Untertitel ausdrückt in dieser Serie, radikal barmherzig. Gottes Barmherzigkeit zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Buch Jona durch. Und ich behaupte noch viel mehr. Es ist wie ein roter Faden durch die ganze Menschheitsgeschichte durch. Gott ist barmherzig mit uns Menschen. Und das sehen wir auch beim Jona. Wir sehen dort, dass Gott immer wieder Geschichte schreibt mit uns Menschen. Und er will das auch mit dir und mit mir machen. Gott will Geschichte schreiben. Aber dabei dürfen wir nicht vergessen, das zeigt uns der Jona auch, der Prophet selber ist gar nicht der Hauptakteur. Es geht um Gott. Es geht um Gottes Handeln, um seine Barmherzigkeit mit uns Menschen. Und das sehen wir auch beim Jona. Barmherzigkeit ist nicht eine Theorie. Das ist nicht einfach ein gutes Gefühl. Sondern sie zeigt sich in der Praxis. Sie zeigt sich da drinnen, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander handeln. Und das wird bei Gott ganz, ganz deutlich. Gott ist barmherzig, weil das ist sein Wesen. Er ist zutiefst barmherzig. Das ist ein Teil von seinem Wesen. Und wir Menschen, wir leben täglich von seiner Barmherzigkeit. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist. Jeden Tag lebst du und ich dank seinem barmherzigen Handeln mit uns. Jesus bringt das für mich auf den Punkt, er nimmt da das Wetter als Beispiel, aber eigentlich geht es um die Findesliebe. Und er sagt, Matthäus, die mitlesen, Matthäus 5, 45, beschreibt er, wie die Barmherzigkeit Gottes sich auf uns alle auswirkt. Wenn wir unsere Finden lieben, sagt er, damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Leute, das ist radikale Barmherzigkeit. Kein Mensch kann also sagen, ich habe das noch nie erlebt. Ja, Gottes Barmherzigkeit gibt es in meinem Leben nicht. Vielen von uns ist das vielleicht gar nicht bewusst, aber wir leben alle davon. Wir leben gerade jetzt davon, in diesem Moment von seiner Barmherzigkeit. Und darum wollen wir heute Morgen miteinander in diesem dritten Kapitel Gottes barmherziges Handeln zusammen anschauen. Und ich weiss nicht, mir geben mir das vielleicht nicht, aber ich habe gerne Struktur. Ich bin vielleicht nicht so strukturiert, und gleich habe ich es sehr gerne. Und ich habe mal so das Kapitel, das kann man so in vier Teile oder vier Abschnitte aufteilen. Ich habe das mal gemacht. Und ich finde das noch spannend zu sehen. In diesen Abschnitten, jedem Einzelnen, finden wir immer wieder Gottes Barmherzigkeit. Die kommt in jedem Abschnitt irgendwo drinnen vor. Und die Aufteilung ist auch beispielhaft für das ganze Buch Jona nämlich. Es geht um Gott, das sehen wir. Gott macht den Anfang, er redet zuerst. Und Gott macht auch das Ende, er redet am Schluss. Es fängt mit Gott an und es hört mit Gott auf. Und spannend ist, wenn Gott zu uns Menschen redet, dann macht er das immer mit einer bestimmten Absicht. Ich bin manchmal ein Schneider, ich weiss. Und manchmal hat es gar nicht viel Absicht dahinter. Also jetzt heute Morgen ist es völlig anders. Aber bei Gott, wenn er redet, ist es immer wichtig. Und sein Wort will etwas bewegen, es will etwas bewirken. Und Gottes Botschaft an Jona, könnte man auch sagen, ist eine Botschaft mit einer Absicht dahinter. Gott will etwas. Tun wir mal zusammen die ersten zwei Abschnitte lesen. Jona 3, von Vers 1 bis Vers 4.
Jona im Alten Testament, Kapitel 3, Vers 1 bis Vers 4. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen: Mach dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, nach dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine sehr große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und Jona fing an, eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen. Und er rief und sprach: Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. In diesem ersten Abschnitt oder in den ersten 2 Abschnitten nach meiner Aufteilung sehen wir zuerst mal Gottes barmherzige Handeln mit seinem Propheten, mit dem Jona. Und dann im zweiten Teil, wie Gott barmherzig mit den Leuten von Ninive ist. Das ist dann vielleicht ein bisschen schwieriger zu verstehen, aber ich versuche das zu erklären. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Ich finde es spannend, im hebräischen Text fängt Kapitel 3, 1 genau an wie Kapitel 1, 1. Genau die gleichen Worte. Ausser mit dieser Ausnahme. Im Hebräischen ist es nur ein Wort, jetzt im Deutsch zum zweiten Mal oder wieder, je nachdem, wie es übersetzt wird. Also Gott fängt mit dem Jona noch einmal von vorne an. Und das zeigt, Gott gibt dem Jona eine zweite Chance. Vielleicht hilft uns das so das Bild zu verstehen, wie ein Vater. Das Kind, er will dem Kind das Fahrrad fahren beibringen. Und vielleicht will es zuerst nicht, du hast Angst, du läufst davon, oder? Du sagst, oh, ich will nichts, oder? Oder es geht um. Und jetzt kommt der Vater her und hilft ihm auf, tut stützen und sagt, komm, wir machen es nochmal. Genau so ist Gott, genau so geht er mit dem Jona um. Er nimmt ihn bei Hand und sagt, noch einmal das Gleiche, wir machen das nochmal. Das zeigt auch, dass Gott absolut souverän ist in seinem Handeln. Gott hat nicht einfach einen Plan B, irgendeinem Ort. Du sagst, es hat das erste Mal nicht geklappt, jetzt muss ich über die Bücher. Gott ist souverän und zur gleichen Zeit ganz barmherzig. Das heisst, Gott kommt immer an sein Ziel. Auch mit dem Jona. Egal wie stur er ist, er kommt ans Ziel und gibt der Jona nicht auf. Und wisst ihr, was das Ermutigende ist? Das erste Ermutigende, das gilt auch für dich und für mich. So behandelt Gott auch uns. Er geht nicht einfach auf. Er bleibt mit uns dran. Das heisst nicht, dass er unseren Auftrag einfach wechselt. Aber er hilft uns wieder aufzusteigen auf das Velo. Und sagt, komm, wir machen es nochmal. Ich weiss nicht, ob dir das auch schon mal ist passiert. Dass du hast gemerkt, Gott möchte etwas von mir. Und du hast nicht wollen. Vielleicht hat er dir gezeigt, dass du mit einem Arbeitskollegen mal über Jesus reden sollst. Oder für jemanden sollst beten. Oder jemandem sollst vergeben. Oder etwas in die Ordnung bringen. Und du hast einfach nicht wollen. Gott hört nicht auf mit uns. Er gibt uns wieder eine neue Chance. Man kann sagen, der Gott der Bibel ist ein Gott der zweiten Chance. Seine radikale Barmherzigkeit zeigt sich besonders gerade in seinem Umgang mit unseren Schwächen. Mit unserer Sturheit oder Eigensinn manchmal, mit unserem Versagen. Dann sagt Gott nicht, komm, ich nehme einfach den Nächsten. Dann ist er bereit, mit uns den Weg noch einmal zu gehen, noch einmal anzufangen. Aber jetzt kommt auch die Herausforderung rein. Gottes Barmherzigkeit erleben wir nur, wird nur praktisch in unserem Leben, wenn wir auch bereit sind, wenn wir versagt haben oder etwas nicht haben gemacht, zu ihm umzukehren. Die Bibel nennt das Buss oder eben Umkehr zu Gott. Da haben wir ganz viel, da gehe ich nicht ein. Wir haben so tolle, wenn die Predigt vom Lucky nicht gehört, dann hören sie noch nachher. Dort geht es ganz viel um Buss in diesem zweiten Kapitel, wie das beim Jona hat ausgesehen. Was mir wichtig ist, heute Morgen, ist das Umkehr. Keine einmalige Sache ist, wenn wir mit ein Leben mit Jesus anfangen. Umkehr, Buss, ist auch immer wieder etwas, das unsere Nachfolge bestimmen sollte. Ich weiss nicht, wie es dir handhabt, aber ich gehe manchmal immer noch meine eigenen Wege. Und habe das Gefühl, oh Jesus, jetzt gehe ich mal hier durch. Und dann bedeutet es, wenn mir das bewusst wird, dass ich sage, jetzt kehre ich wieder um. Jetzt gehe ich zu Gott und sage, es tut mir leid. Hey, ich will diesen Weg gehen. Ich will das nicht nur singen am Sonntagmorgen, sondern ich will das in meinem Alltag leben. In diesem Innen sehen wir auch, ist ja, was für ein gutes Vorbild uns der Jona ist. Der Auftrag bleibt gleich. Aber seine Umkehr zeigt sich in seinem Gehorsam, wie wir gelesen im Vers 3. Jetzt macht er sich auf. Gott gibt ihm noch einmal den gleichen Auftrag und Jona sagt nicht, aber Herr, ich habe schon eins versucht. Lieber doch nicht. Nein, er geht. Er macht sich auf nach Ninive und verkündet die Botschaft dort, die ihm Gott hat gegeben. Das heisst jetzt nicht, dass der Jona den Weg von ca. 1000 Kilometern pfeifend unter die Füße genommen. So richtig fröhlich, oder? So, das Wandern ist des Müllers Lust. Du bist dort auf Ninive unterwegs und hast auf einmal das Gefühl gehabt, Gott, das war doch eine gute Idee gewesen. Ninive, cool, machen wir. Die müssen zu Gericht gehören. Ich habe das Gefühl, seine Gefühle haben sich auch nicht gross geändert. Der Auftrag hat ihm immer noch widerstrebt. Aber im Jona geht es so, vielleicht mit Gottes Auftrag, wie es dem Petrus ist gegangen. Ihr kennt die Geschichte, wo Jesus dem Petrus hat gesagt, am heiter hauen Tag, geh noch einmal rauf. Ich weiss, ihr habt die ganze Nacht nichts gefangen. Aber jetzt gehst du noch eins raus mit dem Boot und gehst das Netz noch eins ins Wasser. Und Petrus hat gedacht, das macht keinen Sinn, ich bin Fischer, ich weiss, wie das geht. Jona hat vielleicht auch gedacht, ich bin Prophet, ich weiss, das hat keinen Sinn. Aber beide haben gleich reagiert. Aber auf dein Wort. Oder beim Jona haben wir gelesen, auf das Wort vom Herrn. Das zeigt, das war nicht seine Initiative. Das war nicht das vielleicht, was er wollte. Aber er hat es gemacht, weil es Gott hat gesagt. Und das zeigt, dass Jonas Gebet im Kapitel 2, seine Umkehr, echt war. Dass die von Herzen ist gekommen. Er hat da, was Gott hat wollte. Auch wenn es ihm eigentlich widerstrebt ist. Das ist ein starkes Beispiel für echte Buße und wahre Nachfolge. Weil wir sollen ja Jesus nachfolgen, daher, wo er uns führt. Das kann Brasilien sein. Aber wenn er plötzlich sagt, jetzt ist es doch Südafrika, ja, dann gehen wir halt nach Südafrika oder bleiben in der Schweiz, wo immer. Aber es geht darum, dass wir dorthin gehen, wo er uns herführen will. Weil er der Herr ist. Weil er den Plan hat. Auch wenn wir vielleicht andere Absichten hätten. Trotz unserer Einwände, unserer Bedenken. Und genau das kann er herausfordernd sein. Das ist Nachfolge. Ich gehe dorthin, wo ich überzogen bin, Jesus führt mich, wo er mich haben will. Weil Jesus weiss, was er tut. Jesus ist der, der keine Fehler macht, haben wir gesungen. Und das ist so einfach zu singen am Sonntagmorgen, oder? Du machst keine Fehler oder du weisst es, du bist mein Fokus, dir folge ich nachher. Aber wie sieht es dann aus im Alltag? Wenn er sagt, hey, mach doch jetzt das, und jetzt ist das dran. Ja, aber Herr, oder bin ich bereit zu gehen? Jesus macht nie Fehler. Und seine Absichten sind immer auch von seiner Barmherzigkeit geprägt. Er hat gute Pläne für uns selber, aber auch für unser Umfeld. Beim Jona war das nicht anders. Das sehen wir auch. Gott hat auch mit den Menschen von Ninive genauso barmherzig sein wie mit dem etwas sturen Prophet. Auch. Und als glühender israelischer Nationalist hat es der Jona nicht wollen. Er hat sicher nicht zu den Assyrer wollen, zu den Erzfinden von Israel. Die Assyrer waren die grösste Bedrohung für sein Nordreich. Und jetzt dort hergehen, obwohl der Jona ja eine Gerichtsbotschaft verkünden durfte. Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Klingt das für euch barmherzig? So auf das Erste, geht nicht so wirklich, oder? Also da könnte man sich wirklich fragen, was war Jonas Problem gewesen? Wieso hat er nicht mit Freude gesagt, dass ihn findet, hey, noch 40 Tage? Dann seid ihr weg, Leute. Ich denke, nicht Gerichtsbotschaft war sein Problem, sondern er hat Gottes Absicht dahinter gekannt. Jona war nicht auf den Kopf gefallen, er war nur mit dem Fisch. Er hat gewusst, was Gott eigentlich möchte. Und das sagt er dann auch im Kapitel 4, Vers 2, wo wir nächste Woche anschauen, sagt er das dann auch. Ich habe ja deine Absicht gekannt, Herr. Ich habe ja gewusst, was du hast wollen, das wollte ich nicht. In Jeremia, jetzt habe ich auch etwas übersprungen, kein Problem. In Jeremia lesen wir auch, sagt Gott seine Absicht, also von Gerichtswort, was er dahinter eigentlich möchte. Der teilt Gott sein Herz und seine Absicht von solchen Botschaften. Jeremia 36, Vers 2 und 3. Der sagt er zum Jeremia: Nimm dir eine Buchrolle und schreibe alle Worte darauf, die ich zu dir geredet habe, über Israel und über Juda und über alle Völker von dem Tag an, da ich zu dir geredet habe, von dem Tag Josias an bis zu diesem Tag. Und jetzt kommt seine Absicht. Vielleicht werden die vom Haus Juda auf das Unheil hören, das ich ihnen anzutun gedenke, und umkehren, jeder von seinem bösen Weg, sodass ich ihnen ihre Missetaten und ihre Sünden vergeben kann. Hey, das ist eine Botschaft mit Absicht. Das ist das, was Gott eigentlich wollte. Eine Gerichtsankündigung von Gott ist noch nicht das Gericht selber. Das ist nicht das Gleiche. Gottes barmherzige Handeln an den Menschen von Ninive zeigt sich da drinnen, dass er eben einen Prophet schickt, aus einem Warnet. Ich weiss nicht, wie dir das sagt, die Kinder haben, oder wir waren alle mal Kinder, wenn unsere Eltern uns Konsequenzen angetroht haben. Irgendwie, wenn du gehst Schocke nehmen, ohne zu fragen, dann gibt es kein Fernsehen am Abend oder so, was auch immer. Oder? Es gibt ja da ganz verschiedene Arten, pädagogisch ein bisschen wertvoller oder weniger. Aber was ist das Ziel von den Eltern, wenn sie so eine Konsequenz androhen? Also mein Ziel war immer, dass ich das gar nicht anwenden muss. Dass ich barmherzig sein kann, dass es gar nicht so weit kommt. Und Gott ist ein guter Vater, der genau das auch möchte. Vielleicht müssen wir noch zwei Sachen bedenken, wenn wir die Botschaft anschauen vom Jona. Also die meisten Bibelausleger sind sich einig, dass der Satz, den wir hier haben, das war einfach der Kernsatz gewesen. So eine Zusammenfassung von dem, was Jona hat gesagt. Der Timothy Keller sagt dazu, dass man vernünftigerweise davon ausgehen muss, dass er seinen Zuhörern mehr Informationen über Gott gab, als der Text erwähnt. Also das ist einfach ein Teil der Kernaussage von seiner Predigt. Der Jona hat sicher mehr gesagt, als einfach 40 Tage und ihr geht Hunger, 40 Tage und ihr geht Hunger. Es ist auch ein bisschen langweilig, immer das zu sagen. Aber man muss es ja irgendwo auch noch begründen. Also das ist mal das Erste, was wir vielleicht müssen verstehen. Und das Zweite ist noch wichtiger. Die 40 Tage waren nämlich Jonas echtes Problem. Und an denen hat er sich gestört. Weil die Zahl 40 steht oft eben für so eine Bußzeit, für eine Warten- oder für eine Vorbereitungszeit. Wir finden es in den 40 Jahren Wüstenwanderung, wo Gott hat gesagt, das war auch so eine Bußzeit, wo sich das Volk wieder zurechtgebracht werden soll. Wir finden es in 40 Tagen Mose auf dem Berg bei Gott. Jesus, 40 Tage in der Wüste im Fasten. Also mit anderen Worten, die 40 Tage müssen wir als Gnadenzeit verstehen, die Gott an diesen Menschen von Ninive noch geschenkt hat. Er hat ihnen Zeit gegeben, ihr Verhalten und ihr zu tun zu überdenken. Und das hat der Jona gewusst, weil schließlich hat er selber Gottes radikale Barmherzigkeit in seinem Leben erlebt. Durch die Rettung im Fisch, obwohl dass er Gott ist davon gelaufen. Und trotzdem war er gehorsam. Hat er die Botschaft von Gott so weitergegeben, wie er sie hat empfangen. Und ich denke, das fordert uns als Nachfolger von Jesus auch raus. Als Christen ist unsere Botschaft das Evangelium von Jesus Christus. Das hat auch mit unseren Sünden zu tun, mit unserer Verlorenheit zu tun, mit ganz vielen Sachen. Und als seine Nachfolger muss es unser Ziel sein, Gottes Botschaft so weiterzugeben, wie sie wirklich in der Bibel steht. Ich höre immer wieder, dass gewisse Aussagen von Jesus nicht mehr zeitgemäss sind. Und manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen peinlich, darüber zu reden. Und dann probiert man es abzuschwächen, man probiert es ein bisschen schöner zu bringen, gewisse Sachen wegzulassen, zu entschärfen, zu interpretieren. Es gibt auch so eine Bewegung des progressiven Christentums, die das ganz stark probiert, die gleichen Wörter braucht, aber so völlig anders füllt. Plötzlich hat das Kreuz eine ganz andere Bedeutung. Es geht nicht mehr um einen stellvertretenden Lösungstod von Jesus, sondern es geht plötzlich darum, Gott tut einfach seine Liebe demonstrieren. Gott vergibt einfach so. Plötzlich probiert man so die Botschaft von Jesus ein bisschen zu verändern. Wisst ihr was, Jonah hat das nicht gemacht. Jonah hat gesagt, in 40 Tagen und Nineveh geht unter. Ich rede jetzt nicht von einer Gerichtsbotschaft. Mir geht es darum, dass wir das auch nicht dürfen tun. Jesus hat das auch nicht da. Niemand war so kompromisslos und hat unsere menschlichen Schwächen und Probleme und Sünden beim Namen genannt wie Jesus. Auch Pharisäer nicht. Niemand war so klar wie Jesus in seiner Botschaft. Aber auch niemand war so radikal barmherzig mit den Menschen wie Jesus. Beides kommt bei Jesus zusammen. Wenn wir über das Evangelium heute reden, natürlich müssen wir es so erklären und erzählen, dass es der heutige Mensch verstehen kann. Aber wir müssen aufpassen, dass wir es nicht verkürzen, dass wir es nicht entschärfen. Dass wir das ganze Evangelium erzählen. Und der Jonah, und da fordert er mich raus, er hat den Mut gehabt, seinen Finden, Gottes Botschaft zu verkünden. Und da habe ich mich schon gefragt, sollte ich nicht mehr den Mut haben, meinen Mitmenschen das Evangelium zu erklären, wenn ich Gelegenheit habe dazu, oder wenn mich Gott führt danach. Und zwar das ganze Evangelium, nicht eine abgespeckte Version. Ja, du bist schon gut, aber du brauchst noch ein bisschen Jesus, dann wirst du noch besser. Oder Jesus, du brauchst Jesus, damit er dein Leben besser macht. Ja, Jesus macht unser Leben besser, aber das ist sehr verkürzt. Es geht um viel, viel mehr. Und nur wenn wir wirklich das Evangelium, wie wir es in der Bibel finden, weitergeben, dann können nämlich die Menschen auch die radikale Barmherzigkeit von Gott erleben. Wenn wir das Evangelium abkürzen, dann schwächen wir es immer. Dann wird aus einer guten Botschaft plötzlich eine schwache Botschaft. Wie die Leute dann darauf reagieren, das ist nicht unsere Verantwortung. Das war auch nicht Jonas seine Verantwortung. Das ist nicht in unseren Händen. Und ich musste ein bisschen über mich selber lachen. Ich habe früher dem Jonas, wenn ich den benoten musste, als Prophet, hat er Maximum ein 4 bekommen. Maximum. Und jetzt, als ich das noch einmal so studiert habe, in diesem dritten Kapitel, hat mich der Jonah beeindruckt. Wie er ist umgekehrt zu Gott. Wie er ist gehorsam war. Wie er das hat getan, was Gott von ihm wollte. Und wie er mutig das verkündet, was ihm Gott hat gesagt. Und ich habe so für mich gedacht, ich könnte mir da eine grosse Scheibe vom Jonah abschneiden. Ich will von diesem Prophet lernen. Jonah fordert mich ganz persönlich aus in meiner Nachfolge von Jesus. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, wie es bei dir aussieht. Ob du dir vielleicht aus dem Jonah auch noch die eine oder andere Scheibe abschneiden könntest. Aber ich kann das auf jeden Fall. Im zweiten Teil sehen wir, wie die Botschaft mit Absicht, wie die zum Handeln mit Nachsicht führt. Und das ist der zweite Teil, den wir noch zusammen lesen wollen. Jonah 3 von Vers 5. Ich lese mal bis Vers 9. Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive, und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive, auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen. Sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Ganz einfach ausgedrückt kann man sagen, die Botschaft von Jonah hat eine richtige Bußbewegung ausgelöst. Eine richtige Umkehrbewegung. Und das ist eigentlich absolut erstaunlich. Und es fällt uns schwer, das zu verstehen und zu erklären. Trotzdem versuchen es Theologen natürlich. Also es liegt so in der Natur der Theologen. Und einige Erklärungen möchte ich euch schnell sagen. Die eine ist, dass Gott die Menschen vorher schon vorbereitet hat. Und das ist durchaus möglich. Man weiss zum Beispiel, dass es eine Sonnenfinsternis gab, kurz vorher. Am 15. Juni 763 vor Christus. Keine Ahnung, wie man das herausgefunden hat. Aber dann hat es eine Sonnenfinsternis gegeben. Das war für die Leute damals natürlich immer so das Zeichen der Götter gewesen. Zudem hat es so Hungersnöte gegeben, Spannung in der Gesellschaft. Also alles hat auf Niedergang hergewiesen. Das ist so eine Erklärung. Die andere Erklärung ist, dass die Nachricht von der wundersamen Rettung von Jona durch einen Fisch schon bis nach Ninive kam. Da wird einer von einem Fisch verschluckt, gerettet und dann plötzlich kommt er. Dem muss ja glauben, oder? Wenn er noch so ein bisschen Fischschleim an sich hat und so. Also, das ist schon beeindruckend. Das andere ist, die Assyrer, und das weiss man, sind sehr abergläubige Leute gewesen. Die Babylonier auch. Die haben immer ja die Sterne geschaut und auf Zeichen und Vögel aufgeschnitten und die Leber kontrolliert und so Zeug. Also, es war ein bisschen gruselig gewesen. Und dann ist der Jona gekommen. Natürlich haben sie dem geglaubt. Und wisst ihr, das kann ja alles sein. Aber wir wissen es einfach nicht genau. Aber ich finde, der Text selber gibt uns den besten Hinweis. Die Leute glaubten Gott. Irgendwo haben sie gemerkt, oder vielleicht auch durch das Wirken vom Heiligen Geist, der erzählt die Wahrheit. Die Botschaft ist von Gott. Und das ist das Entscheidende schlussendlich. Es ist nämlich nicht darum gegangen, dass die Leute von Ninive am Jona glauben. Oder wenn wir heute das Evangelium erzählen, dass sie mir glauben oder dir glauben. Menschen werden gerettet, bekommen Vergebung von ihren Sünden, ein neues Leben, wenn sie an Gottes Botschaft glauben. Wenn sie ihr Vertrauen auf ihn setzen. Und genau das haben die Leute von Ninive gemacht. Und wisst ihr was? Zuerst braucht es immer Gottes Wirken. Wenn wir nämlich den Kontext anschauen vom Ganzen, sehen wir, Buße ist eine Frucht oder eine Auswirkung von Gottes Barmherzigkeit. Es hat sehr seine Barmherzigkeit gebraucht, sein barmherziges Handeln mit uns Menschen, damit wir überhaupt zu ihm umkehren können. Damit wir überhaupt offen werden für das. Und was wir beim letzten Mal und eben heute beim Jona gesehen haben, sehen wir auch bei den Leuten von Ninive. Buße fällt irgendwo im Herz an. Aber sie bleibt nicht dort stehen. Sie wird dann ihre Lebensveränderung sichtbar. Und das hat die assyrische Gesellschaft bitter nötig gehabt. Wir wissen von den Assyrern, dass sie sehr brutale Zeitgenossen waren. Also jede grusige Folter, ziemlich sicher auch Kreuzigung, haben sie erfunden. Das Fehlen von Leuten und ganz, sie waren wirklich verhasst auch bei ihren Nachbarn. Aber das Böse, das Unrecht, das sie anderen Völkern angetan, hat auch ihre eigene Gesellschaft kaputt gemacht. So sind sie nämlich auch miteinander umgegangen. Unterdrückung, Gewalt und soziale Ungerechtigkeit haben auch das Miteinander bestimmt. Und genau das sollte aufhören. Das hat Gott wollen. Und es scheint sie selber auch. Der Jona beschreibt die praktischen Elemente, wie sich das hat ausgedrückt, ihre Umkehr. Und er sagt, sie haben gefastet. Das ist ein Zeichen von Ernsthaftigkeit. Wir entsagen uns etwas, was uns schon gut tut. Aber es ist uns so ernst, dass wir nicht einmal mehr essen und trinken. Und Fasten geht immer Hand in Hand mit dem Gebet. Der König sagt, rufet zu dem Gott, betet. Und das andere ist, sie haben sich demütigt. Der König hat seinen Thron verlassen. Er hat seinen Stolz aufgegeben. Etwas, was uns am meisten hindert, mit Gott wirklich Gemeinschaft zu haben, ist unser Stolz. Ich kann selber. Ich weiss, was gut ist. Man liest nicht, dass irgendwo die Assyrer hier hätten probiert, mit Gott zu diskutieren. Oh, es gibt noch Schlimmere als uns. Sie haben sich demütigt. Und auch dort, es ist, der König hat gesagt, es braucht eine Verhaltensveränderung. Wir müssen, kehren nach ab von eurem Bösen und allem Unrecht. Und damit zeigen sie zwei Sachen. Sie haben ihre Schuld anerkannt, bedingungslos, haben gesagt, wir sind schuldig. Und sie haben ihr Vertrauen, ihre Hoffnung ganz auf Barmherzigkeit Gottes gesetzt. Das ist das Einzige, was sie können. Der König sagt, vielleicht wird Gott sich reuen. Vielleicht wird er uns barmherzig sein. Damit sie natürlich nicht alle Probleme vom Tisch waren. Aber die Bedingungen waren erfüllt, dass Gott konnte nachsichtig mit ihnen handeln. Dass das Gericht nicht eintreffen musste. Und wir lesen das im letzten Vers, im Vers 10. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Gott sah ihre Taten. Das, was im Herzen stattgefunden hat, hat sich in ihrem Leben ausgedrückt. Und Gott konnte nachsichtig mit ihnen handeln. Der Vers 10 wird ganz unterschiedlich interpretiert und auch sehr heftig zum Teil diskutiert. Da steckt relativ viel theologischer Sprengstoff drin. Er ist zum Beispiel, ändert Gott seine Meinung? Ist Gott so ein bisschen wankelmütig, dass er sagt, jetzt doch nicht und dann doch wieder? Und so ein bisschen, ist es das, was da steht? Und was ist mit Gottes Gerechtigkeit? Wir sagen immer, es braucht das Kreuz. Und hier sagt Gott plötzlich, Schwamm drüber, ist alles okay. Der hat die Buße da, ist gut. Schauen wir die zwei Sachen kurz an. Ich glaube nicht, dass Gott je seine Meinung muss ändern muss. Oder dass er das nötig hat. Das Gericht wäre über Ninive gekommen, ohne die Buße. Aber was war sein Ziel gewesen, wirklich, Gottes Ziel? Dass sie umkehren. Er hat genau das ja wollen. Darum hat er Jona geschickt, das war der Grund gewesen. Gott hat also nicht seine Meinung, man kann nicht sagen, er hat seine Meinung geändert, er hat sein Ziel erreicht. Er hat das erreicht, was er wollte. Und wir sehen, dass das immer Gottes Ziel ist, die Umkehr von uns Menschen. Und das hat für Ninive gegolten, das hat für Israel gegolten und das gilt auch für uns heute. Lesen wir einen anderen alttestamentlichen Propheten, Ezekiel, Kapitel 33, Vers 11. Gott redet da zu Israel. Er sagt dem Prophet, sprich zu ihnen. So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr. Ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinen Wegen und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, o Haus Israel? Das ist Gottes Ziel, seine Absicht, dass wir umkehren. Da bleibt also noch die Frage nach der Gerechtigkeit. Kann Gott einfach so vergeben, ohne dass jemand für vergangenes Unrecht Konsequenzen tragen muss? Kann er das? Nein, er kann das nicht. Und er tut das auch nicht. Aber jetzt ist wichtig, wir wissen vom Neuen Testament her, dass Gott barmherzig sein kann, ohne dass er seine Gerechtigkeit untergrabt. Und seine Antwort ist die Person und die stellvertretende Opfer von Jesus Christus. Und nur in diesem Kontext macht schlussendlich das Opfer von Jesus auch Sinn. Darum ist es nicht nur ein Zeichen von seiner Liebe gewesen, das ist es auch, aber es ist ein Zeichen gewesen, dass Schuld muss gesühnt werden. Und wir lesen das im Römer 3,25 ganz deutlich. Im Flyer habe ich mehr Verse drinnen, aber jetzt einfach Römer 3,25. Er redet hier von Jesus. Ihn, also Jesus, hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Gott hat den Menschen von Ninive vergeben, ihre Schuld erlassen, weil er gewusst, Jesus geht später ins Kreuz. Jesus wird sterben. Gott hat nicht einfach mal zu viel Grazie, sondern er konnte ihn vergeben, weil er schon gewusst, der Messias wird kommen. Es wird einer für die Sünden der ganzen Welt sterben, die auf sich nehmen. Und irgendwo ist Gottes barmherzige Handeln mit Ninive wie eine Zumutung für Jona gewesen. Und vielleicht geht es uns manchmal heute auch so, wenn wir das Unrecht sehen in dieser Welt, das Böse, dass wir manchmal das Gefühl haben, Gottes Barmherzigkeit, wenn ich Gott wäre, oder? Ich würde mal aufräumen. Ich mache mal saubere Sachen da, oder? Ich würde mal eingreifen. Und es zeigt, dem Jona ist es schwer gefallen, über seinen Tellerrand von seinem Nationalismus rauszuschauen. Dass Israel Gottes Bundesvolk war und auch heute noch ist, bedeutet nicht, dass Gott alle anderen egal sind. Denken wir noch einmal an das Wort von Jesus in Matthäus 5,45. Er ist barmherzig zu allen Menschen. Und besonders auch wir Nachfolger von Jesus dürfen das nie vergessen. Oft ist nämlich unsere Sicht auch sehr eingeschränkt. Wir denken vor allem an die, oder an die im Blick, die wir lieb haben, die uns nach sind. Das ist unsere Familie, das ist unsere Gemeinde, FGGWAT, die ist wichtig. Es ist unser Wohnort, unser Quartier, vielleicht ist es noch unser Land. Aber Jona 3 erinnert uns daran, Gott geht es um die ganze Welt. Gott geht es um alle Menschen. Er möchte zu allen barmherzig sein. Auch zu denen, die heute noch gar nicht in die Kirche kommen. Die, die Gott ignorieren, oder wie die Assyrer, die auf böse Wege gehen, die Unrecht tun. Wir haben die manchmal nicht mehr im Blick. Die sind schon wie abgeschoben, aber Gott hat die im Blick. Und das zeigt uns auch das dritte Kapitel im Jona. Gott verliert Menschen, keine Menschen, aus seinen Augen. Und das ist wieder herausfordernd für uns, besonders wenn wir bedenken, was Jesus dazu sagt. Dass wir als Gottes Kind sein Beispiel sollen und auch folgen können. Gottes radikale Barmherzigkeit soll nämlich durch dich und mich als seine Nachfolger auf dieser Welt sichtbar und spürbar werden. Lesen wir zum Abschluss Lukas, Kapitel 6. Von Vers 35 an. Nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Tut Gutes und Leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das ist das, was uns ausmachen sollte, wenn wir Jesus nachfolgen. Von Natur aus sind wir nicht wirklich barmherzige Wesen. Und wir, ich habe das schon mehr erlebt, auch in der Mission, man ist grosszügig. Und da kommt nicht, zum Teil nicht viel Dankbarkeit über, oder mir merkt es nicht. Und das nervt manchmal. Und Jesus sagt, hey, seid folgt dem Beispiel von eurem Vater. Er hat euch, gibt euch ein anderes Beispiel. Und ich behaupte nur, wenn wir Gottes barmherzige Handeln selber erlebt haben durch Jesus Christus, können wir lernen, auch mit anderen barmherzig zu sein. Vielleicht auch mit uns selber auf einmal, mit unseren Mitchristen, die ja ganz einfach ist, mit ihnen barmherzig zu sein. Und er über die Gemeinde raus natürlich. Mit unseren Nachbarn, bei einer Arbeit, in der Schule. Einfach da, wo wir sind. Genau da, wo wir sind, sollen wir barmherzig sein, wie unser Vater auch barmherzig ist. Und das lässt das Wesen und von Gott sichtbar und erlebbar werden. Jona 3 ist mit seiner Botschaft ermutigend, herausfordernd und auch aktuell, und zwar für alle Menschen. Ich weiss nicht, wie dir das, ob es dir jetzt auch ein bisschen ermutigend, herausfordernd hat gefunden und ob dir etwas von dieser Aktualität gespürt. Also ich habe das sehr stark gespürt und das hat mich begeistert, weil früher war das für mich einfach eine Geschichte im Alten Testament. Und es hat so viel mit meinem Christsein im Hier und Jetzt zu tun. Aber ganz besonders ist es eben eine Botschaft für uns Christen. Ich denke, wie der Jona, wir alle haben ja so Assyrer in unserem Leben. Die kennen wir auch. Menschen, die uns eher Mühe machen. Aber genau das sind die Menschen, die Gottes radikale Barmherzigkeit genauso nötig haben, wie nämlich wir selber. Und ich möchte dich und mich ermutigen, einfach das mitzunehmen heute Morgen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Nehmen wir doch den Vers mit in die kommende Zeit. Einfach in dem Wissen, dass der das gesagt hat, auf einmal mit uns radikal barmherzig ist und in uns lebt mit seiner Kraft. Und uns auch befeigen, uns auch lehren, die Barmherzigkeit anderen zu weitergeben. Er lebt in uns mit seiner ganzen Kraft und ist gegenwärtig mit seiner radikalen Barmherzigkeit. Amen.